Das Thema heute Abend ist Zwischenland. Habt ihr schon mal sowas gehört? Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Was könnte es Zwischenland sein? Thema ist Hawaii und Sand und, also ich vermute, in den Wüsten, in denen ich war, sah der Sand anders aus, aber sagen wir es so eine Art Ersatz-Kies-Wüstensand, ja? Okay, also, kennt ihr das Volk Israel? Schon mal gehört? Ich habe gehört, ihr seid frommes Volk hier, alles Christen? Ja? Also auf jeden Fall manche. Coole Sache. Seid ihr in der Jungscha gewesen? Wer war in der Jungscha? Okay, ihr seid alle noch in der Jungscha. Alles klar. Wer ist nicht mehr in der Jungscha? Wir haben hier fast so eine Art Aufteilung. Super, also das, alles klar. Okay. Also, alle wissen jedenfalls, was das Volk Israel ist, ja? Gott hat sich ein Volk auserwählt und mit dem macht er lauter verrückte Sachen. Und die verrücktesten Sachen machen eigentlich die Leute, die Israeliten, ne? Und so gibt es eine Phase, in der sie in Ägypten sind, ne? Schon mal gehört? Ist ganz schön witzig, ne? Und dann gehen sie irgendwann woanders hin. Und auf dem Weg dahin gehen sie durch die Wüste. Durch was? Irgendwas Witziges. Durch Hawaii. Ja, das ist nicht direkt auf dem Weg. Das wäre schon ein krasser Umweg. Aber das würde erklären, warum sie 40 Jahre gebraucht haben. Ja? Mit einigen Umwegen. Okay. Zwischenland ist aber nicht nur quasi das Gebiet zwischen Ägypten und Israel, nämlich diese Wüste, durch die sie durchwandern, sondern es sind auch oft Phasen in unserem Leben. Also, ein Freund von mir hat sich beworben vor kurzem, vor einiger Zeit, und der ist gerade fertig geworden mit dem Abi und hat sich entschieden, ich will unbedingt nach Konstanz. Und er hat gedacht, okay, eine Bewerbung reicht, das wird's auf jeden Fall. Ja? Und er hat sich schon richtig drauf gefreut, der wollte auf das Hillsong College. Kennt jemand Hillsong? Die machen so Musik. Gibt es auch Ablegergemeinden, ja, Konstanz ist so eine ganz coole Hippe. Und da wollte er gerne so ein FSJ, sowas in der Richtung machen. Also so ein Jahr Bibelschule. Und er hat sich entschieden, dass er das unbedingt machen will. Und kurz bevor es hätte dazu kommen sollen, ist er plötzlich abgelehnt worden. Und jetzt so die Frage, okay, was macht er jetzt mit diesem Jahr? Dass er ist fertig mit dem Abi, aber er kann sich nicht mehr bewerben. Und jetzt hat er irgendwie dieses Jahr und ist plötzlich in der Schwebe. Also er ist fertig mit der Schule, aber kann noch nicht das anfangen, was er machen will. Also er ist irgendwie dazwischen. Ja? Eine Freundin von mir, die ist bei uns in der Jugend gewesen, schon inzwischen ein paar Jahre, und die hat immer ganz dringend einen Freund gesucht. Ja? Also sie wollte immer unbedingt einen Freund. Ab einem gewissen Alter werden Mädels da ein bisschen crazy, keine Ahnung warum, und meinen, dass sie Partner brauchen. Und sie hat es bei ein paar versucht und es hat nicht geklappt. Und irgendwann hat sie sich entschieden und hat jemanden genommen, der eigentlich deutlich jünger ist als sie. Und die haben ein Jahr lang haben sie heimlich Beziehungen gehabt, ja, und irgendwann haben sie sich quasi geoutet, als er dann 16 geworden ist. Sie war schon 18, er war 15. Das ist ein bisschen okay. Und jetzt sind sie schon 2,5 Jahre zusammen gewesen und alle dachten so, okay, das wird was Festes, das wird was Solides. So. Die sind bekannt in der Gemeinde inzwischen als Paar. Und jetzt vor 2 Wochen hat er auf einer Party mal wieder im Suff einfach erzählt, dass sie nicht mehr zusammen sind. Und kurz danach hat sie es erfahren von ihren Freundinnen und dann hat sie ihn darauf angesprochen und dann hat sie es auch von ihm erfahren. Sie sind jetzt nicht mehr zusammen. Einfach so. Also er hat quasi Schluss gemacht. Und jahrelang hat sie darauf hingearbeitet und dachte, das ist es jetzt, wenn ich mir nur genug Zeit nehme und mich investiere in ihn und so. Er hat noch ein paar Macken, er ist ein bisschen jünger als ich, ja, aber das wird schon. Und plötzlich entscheidet er sich, nee. Und sie ist wieder Single. Sie ist wieder dazwischen. Zwischen, sag ich mal, einer möglichen neuen Beziehung und dem, was war. Das Zwischenland kann aber auch was anderes sein. Zum Beispiel eine Freundin von mir, ist vor kurzem, hat sie festgestellt, die ist schon ein bisschen älter als ihr, die hat schon Brüste. Und die haben einen Knoten festgestellt bei ihr in der Brust. Ja? Und erst dachte sie, okay, vielleicht ist es ja gutartig. Und dann haben sie es untersucht und sie haben festgestellt, sie hat Brustkrebs. Mit 19 Jahren. und keinen gutartigen, sondern bösartigen Brustkrebs. Und sie ist 19 Jahre alt und sie müssen die komplette Brust entfernen und möglicherweise noch andere Teile. Und plötzlich lebt sie mit so einer Diagnose von einem Tag auf den anderen und ihr ganzes Leben verändert sich. Ich weiß nicht, ob ihr Freunde habt in der Schule. Sind eure Eltern alle verheiratet? Wenn ja, ist cool. Aber ich hatte viele bei mir in der Schule, wo im Laufe der Schulzeit die Eltern irgendwann ihren Kindern gesagt haben, du, weißt du was, Papa, Mama, wir haben uns nicht mehr so lieb und wir lassen uns scheiden. Und so gibt es Phasen in unserem Leben. Manche von euch sind vielleicht drin und die meisten von euch werden irgendwann noch da reinkommen, dafür seid ihr noch ein bisschen zu jung und unbehütet, in dem wir in dieses Zwischenland kommen. So eine Phase, die sich anfühlt wie Wüste. So zwischen dem, wo wir herkommen und dem, wo wir hinwollen, aber nicht da, wo wir sein wollen, sondern wo wir plötzlich drin sind. Das Zwischenland ist nichts, wofür man betet. Ja? Ich bete nicht dafür, dass ich Brustkrebs bekomme oder eine schlechte Diagnose oder dass mein Freund mit mir Schluss macht oder meine Freundin oder so, dass plötzlich irgendwas Schlechtes passiert. Aber es passiert. So ist unser Leben. So wie das Volk Israel nicht unbedingt durch die Wüste wandern wollte, so geht es auch uns, dass wir feststellen, es gibt Phasen, in denen finden wir uns in Situationen wieder, die hätten wir so nicht gewollt. Und so sind letztlich, Hawaii ist cool, aber Sinai, Wüste, ist eigentlich nicht so der Knüller. Bei mir ist es so, ich hatte eine Phase letztes Jahr, meine Frau ist schwanger gewesen und alles war so easy und cool eigentlich, ja. Kleines Mädchen, hat auch einen Jungen genommen, aber cool trotzdem. Ja? Und ich glaube, es war die zweite oder dritte Routineuntersuchung und plötzlich hat der Arzt festgestellt, dass da, wo die Lunge sein sollte, irgendwie so ein großer schwarzer Fleck ist. Und dann hat er gesagt, ja, da ist irgendwie ganz schön viel Wasser im Brustkorb. Und dachte ich, das ist ja normal eigentlich, weiß der Arzt es nicht. Das Baby schwimmt doch in der Suppe, das atmet ja auch die Suppe. Also da muss ja Flüssigkeit drin sein. War aber nicht. Und wir mussten sofort zu so einer Pränataldiagnostik, heißt es, ja. Und dann lag meine Frau da, wir haben einen Ultraschall gemacht und festgestellt, ja, da ist jede Menge Wasser im Brustkorb. Und das Herz ist völlig verschoben und weggedrückt und die Lunge ist auch unterentwickelt. Und die erste Reaktion, die darauf kam, war, man muss das Wasser erstmal rausmachen. Und dazu kann man nicht betäuben oder was auch immer. Ich musste meine Frau festhalten an den beiden Händen. Und die haben mit so einer langen Nadel durch den Bauch in den Brustkorb meiner kleinen Tochter reingestochen, das Wasser rausgesaugt und dann wieder raus. Und das Ding ist, meine Frau durfte in der ganzen Zeit nicht atmen, damit es nicht wackelt und es noch mehr verletzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Daraufhin haben wir gefragt, wie das denn kommt. Und hat der Arzt gesagt, ja, Trisomie, also ihr Kind hat Down-Syndrom. Das heißt, unsere Tochter ist nicht nur körperlich angeschlagen, sondern ist auch noch behindert. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Für mich war das so ein Tag mit einer schweren Diagnose. Und eine Woche später mussten wir wieder zum Arzt und wir haben es wieder untersucht und festgestellt, es ist viel schlimmer geworden, nicht besser. Und wir mussten am selben Tag sofort ins Saarland fahren, in so eine Spezialuniklinik. Es gibt irgendwie nur 5 Ärzte auf der Welt, die das operieren können. Und die haben am selben Tag dann noch durch den Bauch, wieder ganz toll, durch den Rücken meiner kleinen Tochter in den Brustkorb so einen Schlauch gelegt, damit das Wasser abfließen kann. Und danach haben sie noch eine Chromosomenuntersuchung gemacht und festgestellt, dass sie so eine ganz verrückte Chromosomenanomalie hat, die ist so überhaupt gar nicht belegt gibt weltweit. Aber irgendwie haben wir die. Und am Anfang, als die OP geglückt ist, waren die Ärzte noch recht zuversichtlich. Dachten, es hat funktioniert, das klappt oft nicht, aber irgendwie letztlich ist es doch ganz gut geworden. Aber dann kam dieser genetische Befund. Und dann waren die Ärzte so, okay, ich glaube, wir werden uns nicht wiedersehen. Das, was ihr bis jetzt erlebt habt, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Und wahrscheinlich wird eure Tochter so entstellt und verstümmelt, dass sie auch im Bauch nicht überleben wird, trotz dieser OP. Und so gibt es Phasen in unserem Leben. Und in so einer Phase befindet sich auch das Volk Israel. Ja? Also sie sind aus Ägypten geflohen, denken erstmal, alles ist cool. Und plötzlich finden sie sich wieder in der Wüste und das Ganze braucht irgendwie sehr viel länger als gedacht. Und wir lesen aus dem, wisst ihr, in welchen Büchern das steht mit Israel und Wüste und so? Mose, da hast du recht, komme. Ja, und wir befinden uns im vierten Buch Mose, ja. Und wenn man das ungefähr zusammenrechnet, sind die Israeliten schon 2 Jahre in der Wüste. Ja, was isst man in der Wüste? Habt ihr schon mal gehört? Was? Die Israeliten sind ja in der Wüste. Wisst ihr, was die essen? Irgendwer sagt's? Fleisch? Ist das richtig? Hanoi, wo kommt das her? Schon mal gehört, die Israeliten essen Manna. Habt ihr es noch nie gehört? Doch, schon mal gehört, aber wieder vergessen. Mein Gehirn ist ein Sieb. Schade. Okay, also die Israeliten essen Manna. Wisst ihr, was Manna heißt? Falsch. Nein, das ist Pita, aber das ist wieder was anderes. Manna heißt, was ist das? Manhu, ja? Das ist Hebräisch und heißt, was ist das? Also die Hebräer essen etwas, das sie benannt haben, nämlich, was ist das? Okay? Und die essen das zum Frühstück und sie essen das zum Mittagessen und sie essen es zum Abendbrot. Und am nächsten Tag essen sie es zum Frühstück und zum Mittagessen und zum Abendbrot. Und am nächsten Tag essen sie es zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendbrot. Und da hast du schon keinen Bock mehr drauf? Was meinst du, wie es denen ging nach 2 Jahren? Stell dir mal vor, du würdest 2 Jahre lang jeden Tag, morgens, mittags, abends, das gleiche essen. Kann man sich das vorstellen? Und wenn du jetzt denkst, oh, das wäre echt leid, dann hast du keine Vorstellung davon, wie leid sie es waren. Ja? Also die sind wirklich abgegessen. Ja, also wortwörtlich. Ja? Okay, und das Problem aber bei Manna ist gar nicht unbedingt der Geschmack, sondern die Häufigkeit. Also ne, morgens, mittags, abends. Und dann lesen wir jetzt hier aus 4. Mose, Kapitel 11, Vers 4. Ja? Und ich muss das so lesen, wie wir es ungefähr gesagt haben, mit so einer leicht weinerlichen Stimme. Okay? Und da heißt es da, doch das Jammern nahm kein Ende. Unter den Israeliten waren viele Fremde, die sich dem Volk angeschlossen hatten, als es Ägypten verließ. Sie forderten nun besseres Essen und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Und da gab es Gurken. Erinnert ihr mich an die Gurken? Und Melonen und Lauch und Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts, außer jeden Tag dieses, was ist das? Darauf ist uns wirklich der Appetit vergangen. Okay? So steht es da. Habt ihr noch nie so gelesen. Steht da wirklich. Ja? Könnt ihr das nachvollziehen, wie es ihnen geht? Man könnte ja denken, in der Wüste wächst ja gar nichts. Ne? Aber ich würde sagen, die Wüste ist unglaublich fruchtbarer Boden für Beschwerden. Und wir sind immer schnell dabei, die Israeliten zu beurteilen und zu verurteilen, weil wir denken, oh, die wieder, die murren und meckern und sind immer unzufrieden. Ist euch schon mal aufgefallen? Die Israeliten machen eigentlich nur Mist die ganze Zeit. So, wenn man so das Alte Testament liest, eigentlich machen es die fast nie richtig. Man denkt immer, also ich würde es auf jeden Fall besser machen. Wenn ich so unterwegs wäre in der Wüste, ich würde nicht die ganze Zeit meckern. Oder? Wärst du so ein Meckerbärchen, den Mutti immer zurechtweisen muss? So, na Junge. Nee, du würdest dich nicht beschweren, oder? Du würdest einfach morgens, mittags, abends jeden Tag meckern, Manna essen und dich freuen. Einfach alles gut. Ich war mal auf dem GR20. Weiß jemand, was es ist? GR20. Das ist der schwerste Hiking-Track mit alpinen Zügen diagonal durch Korsika. Ja? Also man klettert die Hälfte der Strecke, die andere Hälfte läuft man. Man durchwandert so die ganzen Bergspitzen. Und es gibt auf der ganzen Strecke keine Zivilisation. Das heißt, man ist auf sich selbst gestellt. Das Wasser muss man suchen und Essen muss man mitnehmen. Und wir hatten so eine richtig coole Idee. Wir wollen ein bisschen abnehmen in dieser Zeit. Ich bin diese Strecke gelaufen mit meinen Brüdern und meinem Vater. Und wir hatten noch einen Freund dabei, der wollte den schon immer mal machen. Genau genommen, er hat ihn schon dreimal angefangen, den GR20, und immer nach dem ersten Tag mit der Gruppe abgebrochen. Klingt komisch, aber wenn man jetzt die Stories dazu kennt, dann weiß man warum. Okay, aber er wollte unbedingt mal durchhalten, also hat er sich gedacht, mach ich hier mit den Gerasch-Jungs, ja, also mein Bruder und ich und mein Vater. Und mein Bruder und ich, wir hatten so diese richtig geniale Idee, wir haben so leckeres Bio-Müsli mitgenommen, ja, Sachen, die ich sonst nie essen würde, aber plötzlich denkt man, wenn ich in die GR20 laufe, dann habe ich Bock auf getrocknete Früchte und Haferflocken. War nicht so. Glücklicherweise hatten wir noch so Mie-Nudeln dabei, Instant-Nudeln, kennt ihr das? So diese kleinen Päckchen, ja. So, und was haben wir also am ersten Tag gegessen? Kein Müsli. Scheiße, nein, das habe ich komplett wieder mitgenommen. Ich hatte nie Bock da drauf. Aber wir hatten ja unsere Mie-Nudeln. Und am Anfang denkt man, oh cool, wir haben drei verschiedene Sorten, dann tauschen wir noch. Wir hatten einmal Chicken, einmal Shrimp und einmal Beef oder so, ja. Und dann, oh, heute gehe ich mal. Aber so nach ein paar Tagen, morgens, mittags, abends, Mie-Nudeln, stellst fest, Alter, ist gar nicht so geil. Und irgendwie ist die Variation letztlich auch nicht so der krasse Geschmacksunterschied. Also Chicken schmeckt eigentlich ein bisschen wie Beef und eigentlich auch ziemlich wie Shrimp. Ja? Das sind alles getrocknete Nudeln mit heißem Wasser. Und wir haben angefangen, so ein ganz kreatives Essensfantasieleben zu entwickeln. Ja? So, boah, das Erste, was wir machen, wenn wir zurück nach Berlin kommen, ist erstmal Kaplan-Döner. Yeah, boah. Ja, und dann sind wir voll drauf abgegangen und haben uns vorgestellt, was wir alles essen werden, wenn wir zurückkommen. Weil wir sowas von keinem Bock mehr hatten auf Mie-Nudeln. Ja? Morgens, mittags, abends. Also wir sind immer schnell dabei, die Israeliten zu verurteilen, weil wir denken, ah, wir würden es ganz anders machen als die. Wir sind die treuen Nachfolger Gottes. Uns wird das nicht passieren. Aber ich glaube, wenn du 2 Jahre lang morgens, mittags, abends immer Manna isst und es schon heißt, Alter, was ist das denn? Hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ja? Und dann kann man nachvollziehen, dass die Israeliten nicht so richtig happy waren. Okay, das Problem ist aber, dass sie murren und letztlich beschweren sie sich nicht über die blöde Cafeteria. Ne? Könnte man ja sagen, macht mal Vollkornbrötchen statt diese blöden Weißbäckle. Ne? Aber unsere Beschwerde, die Beschwerde der Israeliten, letztlich richtet sie sich gegen Gott. Die sagen ja nicht nur, die Cafeteria ist blöd, sondern Gott, was hast du gemacht? Uns wäre es besser ergangen, wir wären in Ägypten geblieben, statt mit dir hier in die Wüste zu gehen. Und irgendwie sagen sie, wir sind es leid. Und sie sagt zu Gott, mir ging es besser ohne dich. Könnt ihr das nachvollziehen? Diese Beschwerde ist nicht nur gegen das Essen, sondern gegen Gott. Wir sagen, als wir nicht von dir abhängig waren, ging es uns besser. Okay. Und wisst ihr, wer das Volk anführt? Mose. Ist Mose ein cooler Typ? Schon. Macht ihm das was aus, dass das Volk jammert und meckert? Hä? Du sagst, nee. Mose ist der stabile Fels, ja? Aber in der Situation ist der Fels kurz davor zu zerbrechen, zu zerbröseln, ja? Und Mose drückt es aus in einem Gebet zu Gott. Und ihr müsst ein bisschen darauf achten, wie er das sagt, ja? Also Mose betet kurz darauf. Und er sagt, die israelitischen Familien saßen vor ihren Zelten und klagten. Mose ärgerte sich darüber, denn er wusste, dass sie erneut den Zorn des Herrn auf sich zogen. Und dann betet er. Warum tust du mir das an? Fragte er den Herrn. Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufweisen? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie einen Säugling auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an, gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Okay, klingt es so wie der stabile, solide Mose, den wir kennen? Also wenn wir bisher festgestellt haben, das Zwischenland ist fruchtbarer Boden für Beschwerde, müssen wir sagen, es ist nicht nur fruchtbar für Beschwerde, sondern auch für emotionale Kernschmelzen. Ja? Aber wenn ihr sagt, es ist ein bisschen übertrieben, Mose ist gar nicht so down, dann müsst ihr euch den letzten Satz seines Gebets anhören. Wisst ihr, was er sagt? Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber jetzt gleich um. Erspar mir dieses Elend, wenn dir was an mir liegt. Ja? Das sagt Mose zu Gott. Entweder hat er einen richtig miesen Tag oder er ist kurz davor durchzudrehen oder aufzugeben. Ja? Würdet ihr zustimmen? Sagt, also nach 2 Jahren, Jammer und Gemecker, hat er einfach, er schafft es nicht mehr. Ja? Er sagt, ich kann es nicht mehr ertragen. Was er letztlich sagt, es ist mir zu schwer. Es ist mir zu viel Last. Ich kann es nicht tragen. Ich weiß nicht, ob die wenigsten von euch, wenn das schon mal gemacht haben, aber zumindest die Fraktion oder die ein bisschen weiter hinten, habt ihr schon mal eine Waschmaschine in der Altbauwohnung getragen, so im 4. Stock oder so? Und längere Strecken? So, am Anfang geht's noch, aber irgendwann merkst du, dein Vater ist sich auf den Fuß gefallen. Die Waschmaschine ist ihm auf den Fuß gefallen. Weil es zu schwer war. Ja, krasses Ding, sowas passiert, ne? Das ist genau der Punkt. Wenn du die trägst, am Anfang gehst du noch, ja, passt, ne? Und irgendwann merkst du, Alter, das Ding wird gar nicht leichter. Und irgendwann fängt es an, richtig einzuschneiden in den Fingern. Was, muss kurz einmal umladen, ja, schon mal gemacht. Und du merkst irgendwann, ey, es wird immer schwerer. Es ist eine Last, die wir nicht tragen können und wollen. Und so geht's Mose, dass er sagt, ich kann nicht mehr. Dieses Zwischenland, dieses jammernde Volk, diese Last, die ich tragen muss, die ist mir zu schwer. Und Mose lässt alle Frustration raus, ne? Und was antwortet ihm Gott? Was glaubt ihr? Was willst du sagen? Ich nehme dir die Last ab. Du musst jetzt nicht mehr. Das macht dich sofort. Was er gebetet hat, ne? Wenn du mich wirklich lieb hast, dann bring mich jetzt um. Sofort. Ne? Meinst du, das ist Gottes Antwort? Nee. Wie macht er das? Okay, also Gott hört es und nimmt ihn ernst. Ja, und er kümmert sich um den guten alten Mose. Und er sagt, such unter den 7 Oberhäuptern von Israel 70 Männer aus. Nimm Leute, die als zuverlässige Anführer des Volkes bekannt sind. Bring sie zum heiligen Zelt und stell dich mit ihnen dort auf. Wisst ihr, was das heilige Zelt ist? Schon mal gehört? Wisst ihr, was die Bundeslade ist? Ja, da hinten weiß es jemand? Oder spekuliert jedenfalls drüber? Hat nichts mit der Bundesrepublik zu tun, sondern da sind die 10 Gebote drin. Ne? Das ist so eine goldene Truhe mit Engeln drüber. Und das Goldene, also die Bundeslade und so ein paar andere Gegenstände, waren im Zelt der Begegnung, so wird es auch immer genannt. Also es war der Ort, an dem Gott den Menschen begegnet ist. In der Regel Mose. Ja? Und jetzt sagt Gott zu Mose, such dir 70 fähige Leiter aus und nimm die mit und ich werde ihnen begegnen. Ja? Und dann kommt es dazu und dann sagt er, dann will ich herabkommen und mit dir sprechen. Und ich werde etwas von meinem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen von nun an die Last mit dir teilen. Du musst die Verantwortung für das Volk nicht mehr alleine tragen. Also im Grunde sagt Gott zu Mose, okay, ich verstehe das, das ist dir zu schwer. Wenn du alleine die Verantwortung hast, so wie so eine Waschmaschine, alleine auf Dauer, ist schon eine miese Kiste, ja? Da kann man die auch mal auf den Fuß fallen lassen. Sagt Gott zu Mose, okay, ich will dir helfen in dieser Zeit, wo du dich überfordert fühlst. Und er nimmt quasi 70 Leute, hey Jungs, ich weiß, Waschmaschinen sind spannend, aber anderes Thema dran. Und er nimmt 70 Leute mit zum Zelt. Und was macht Gott? Wir haben gerade gelesen. Er sagt, er nimmt seinen Geist und tut den auch auf die anderen 70. Also er schafft ihm quasi 70 Mini-Mose. Ja? 70 mal Mini-Mose, die Mose helfen beim Tragen des Volkes. Mit der Last und der Unterstützung. Und wir haben festgestellt, das Zwischenland, dieser Wüstensand, da wächst zwar nicht viel Grünzeug, aber das Zwischenland ist fruchtbarer Boden, für Beschwerden, für das Meckern, für das Jammern. Gott, warum tust du mir das an? Und ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist. In der Regel ist es so, wenn unser Leben gut ist, sind wir gut. Wenn ich eine einzelne Mathearbeit schreiben, bin ich ein klasse Typ. Aber wenn ich irgendwie richtig abkacke in Mathe, dann ist Gott schuld. Irgendwann im Laufe eures Lebens wird euch das immer wieder begegnen, dass wir feststellen, dass wenn wir unzufrieden sind mit unseren Lebensumständen, dass wir Gott fragen, warum tust du mir das an? Gott ist verantwortlich, gefühlt. Zum Beispiel ging es mir so mit meiner kleinen Tochter, als ich die Nachricht bekommen habe, dass sie behindert ist. Sag Gott, was macht es mit dir und mir? Was macht es mit meiner Gottesbeziehung, wenn mein erstes Kind gleich behindert ist? Nicht, dass sie nicht liebenswert ist, aber irgendwie habe ich mir das so nicht vorgestellt. Mit permanenten Krankenhausaufenthalten. In einer Zeit monatelang, wo ich und meine Frau getrennt sind, weil sie immer operiert wird. Und das Ding ist, es ist auch gar nicht besser geworden. Dann hat meine Frau noch angefangen, lauter Probleme zu entwickeln. Zum Beispiel musste sie alle 3 Wochen, hat sie neue Nierenschienen bekommen und Nierenkoliken. Habt ihr schon mal gehört von jemandem, der Nierenkoliken hat? Nierenkoliken sind schlimmerer Schmerz als die Wehen der Geburt. Das ist somit der schlimmste Schmerz, den man haben kann, weil er permanent ist. Und so gibt es so Phasen, wenn du denkst, warum passiert mir das? Warum lassen sich meine Eltern scheiden? Warum bin ich so unbegabt in diesen Bereichen? Warum macht er einfach mit mir Schluss? Warum werde ich da nicht angenommen? Warum habe ich diese Schwierigkeiten? Und du findest dich wieder in die Situation, stellst fest, es gibt in diesen Zeiten dazwischen, dieses Zwischenlandes, echt fruchtbaren Boden für Beschwerde. Und wie Mose das sagt, oder wie man es bei Mose merkt, für diese emotionalen Kernschmelzen, ja, wo du an den Punkt kommst, ich kann nicht mehr. Ich will gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das so weitermachen will. Aber wir haben auch gesehen, wie Gott Moses Gebet erhört. Und das Zwischenland ist auch fruchtbarer Boden für übernatürliche Versorgung. Und Gott stellt Mose 70 Mini-Mose zur Seite, die ihm helfen, die Last zu tragen. An der Stelle, wo er sagt, ich kann nicht mehr. Es ist mir zu schwer. Ich will es nicht mehr. Nimm mich weg und lass mich sterben. Ja? Und so ging es mir zum Beispiel auch mit meiner Tochter in dieser Zeit, dass ich gemerkt habe, wenn ich jemals eine Gelegenheit hatte, Gott zu vertrauen, dass er letztlich gut ist, dann doch jetzt. Es ist leicht zu sagen, ich vertraue Gott, wenn meine Eltern glücklich zusammen sind, wenn alles irgendwie halbwegs klappt. Ich bin in Kirchberg aufgewachsen, mein Leben lang verbringe ich hier, habe meine festen Freunde, mein Umfeld, alles easy. Sag, ich vertraue Gott, ja schon. Aber wann, wenn nicht in diesen Zeiten in der Wüste, haben wir wirklich eine Gelegenheit zu sagen, Gott, dieses Vertrauen, was ich bisher dachte, dass ich es habe, ich will es behalten. Und ich will vertrauen, dass du gut bist. Und ich will festhalten an dieser Zusage. Ich will es glauben. Und egal, was passiert, und zu diesem Entschluss bin ich zum Beispiel gekommen, dass ich gesagt habe, ob du sie mir nimmst oder ob sie lebt, am Ende bist du gut. Und ich will dir vertrauen. Das ist ein Zustand, in den uns Gott rufen kann, in den wir kommen in dieser Zeit, dass wir zufrieden sind. Nicht, weil alles perfekt ist. Und jetzt momentan, bei vielen von euch glaube ich, ihr habt noch nicht so diese intensiven Zwischenlandzeiten in eurem Leben gehabt. Aber ich glaube, ich bin mir leider ziemlich sicher, die werden kommen. Es gibt Phasen in unserem Leben, in denen wir uns in Situationen wiederfinden, wo wir feststellen, es ist leichter gesagt als getan, dass Gott gut ist, dass ich ihm vertrauen kann. Und Situationen sind schwierig und herausfordernd. Die Frage ist, halte ich fest daran, dass Gott gut ist, dass er versorgt, dass er treu ist, wenn es so aussieht, als wäre er es nicht? Das ist die Frage, die ich euch auch heute Abend stellen will, die ich euch mitgeben will. Halte ich fest daran? Glaube ich das wirklich, wenn es nicht so aussieht, dass Gott gut ist? Und für diejenigen, die sich fragen, wie es mit meiner Tochter und meiner Frau weitergegangen ist, sie ist komplett gesund. Sie hat zwar offiziell diesen Chromosomfehler, und meine Frau wäre fast gestorben. Die hat dann noch eine Blutvergiftung bekommen und eine Lungenembolie und Wasser in der Lunge und Wasser im Herzen. So, dass sie gesagt haben, wenn wir nicht innerhalb eines Tages operieren, ist ihre Frau tot. Und dann haben sie einen Kaiserschnitt gemacht. Und da lag das kleine Würmchen. Mit Atmungsgeräten und lauter Schläuchen und so. Und ich musste einfach nur heulen, als ich sie gesehen habe. Meine Frau konnte sie leider noch nicht sehen. Und die Krankenschwestern waren völlig überfordert. Und dann, alles okay? Ja. Ja. Was so eine Freude war, so eine, letztlich so ein Entsetzen darüber, all die Monate in Krankenhäusern und Trennung sind plötzlich aufgehoben und das kleine Würmchen liegt da. Und wir haben dann nochmal einen Test machen lassen. Der Chromosomfehler ist immer noch da, aber sie können sich das nicht erklären. Unsere Tochter ist völlig gesund, völlig normal entwickelt. Und wir haben erlebt, wie unsere Familie und Freunde und Gemeinde uns getragen haben im Gebet. Und ich kann für mich sagen, dass ich auch in den Phasen, in denen es wirklich schwierig war, für mich diese Entscheidung getroffen habe, die mich getragen hat. Nämlich, dass Gott gut ist, egal was passiert, egal wie es ausgeht. Ob er meine Tochter nimmt oder nicht, ob er meine Frau nimmt oder nicht, will ich festhalten, dass Gott gut ist. Und dazu will ich euch Mut machen. Wenn ihr so Phasen habt in eurem Leben, für viele von euch werden sie noch kommen, wo ihr euch wiederfindet im Zwischenland, dann dürft ihr wissen, ich darf mich entscheiden. Ob ich lerne, dass das Zwischenland ein Ort ist, wo ich übernatürliche Versorgung kennenlerne. Wenn ihr wollt, dann bete ich noch für die, die es wollen. Ihr könnt euch hinstellen, wenn ihr wollt. Und ich will euch segnen dafür, dass diese Wahrheit in euer Herz fällt und dass sie da bleibt. Dass ihr das erleben dürft in den Situationen, wo ihr herausgefordert seid, wo ihr Zweifel habt, wo ihr denkt, manches ist nicht so, wie ich es gern gewollt hätte. Aber ich will festhalten an diesem Gott. Dann dürft ihr jetzt aufstehen und ich bete für euch. Wenn sich jemand traut. Nicht auf die anderen gucken, sondern für euch selber müsst ihr das entscheiden. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist. Und wir beten, dass dein Geist echt in uns diesen Samen aufgehen lässt. Die Zuversicht und das Vertrauen, dass du gut bist. Und dass du in Zeiten auch der Wüste, dass du versorgst. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst jetzt mit deinem Geist, mit deinem Frieden, mit deiner Zuversicht und dass du Herzen berührst und diese Gewissheit schaffst, dass du treu bist und dass du dabei bist, egal wie es weitergeht. Und dass du uns kennst und siehst und liebst. In Jesu Namen. Amen.